Mein Name ist Wolfgang Bögel. Ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. In dieser Folge ist Universitätsprofessor Dr. Franz Gruber zu Gast. Er ist Leiter des Instituts für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der katholischen Privatuniversität Linz. Papst Franziskus hat im Herbst letzten Jahres einen sogenannten synodalen Prozess ausgerufen und angestoßen. Er ruft alle Gläubigen, denen die Zukunft der Kirche ein Anliegen ist, ob Amtsträger oder Laien, ob haupt- oder ehrenamtlich in der Kirche Tätige, dazu auf, gemeinsam über einen guten Zukunftsweg der römisch-katholischen Kirche nachzudenken und gemeinsam auch klare Übereinkünfte, Schritte und Positionierungen zu entwickeln. Nach dem großen weltkirchlichen Blick geht es in der Folge auch um den laufenden Struktur- und Ämterprozess in unserer Diözese Linz und welche Art von Empowerment gerade die engagierten Männer in der Kirche brauchen. Zum Schluss werde ich dann Franz Gruber auch nach seiner persönlichen Einschätzung und seinen Visionen für unsere Kirche fragen und auch nach seinen persönlichen Kraftquellen und welche Bedeutung er dem Glauben als Kraftquelle zumisst.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Lieber Herr Professor Gruber, lieber Franz, vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Der Titel dieser Podcast-Folge lautet »Wohin steuert unsere Kirche?« Derzeit ist ja vieles in Bewegung in unserer römisch-katholischen Kirche. Beginnen wir mal beim weltkirchlichen Blick. Papst Franziskus hat im Herbst letzten Jahres den sogenannten synodalen Prozess ausgerufen bzw. angestoßen. Was ist denn eigentlich gemeint mit diesem Begriff synodaler Prozess oder synodaler Weg der Kirche?
Also was Papst Franziskus jetzt macht, ist eigentlich eine Fortsetzung seiner Synoden. Insofern ist der synodale Weg Prozess und diese Synode zum synodalen Prozess zu unterscheiden. Denn der Franziskus hat ja die Tradition der sogenannten zweijährlichen Bischofssynoden fortgesetzt, die ja schon Johannes Paul II. Und Papst Benedikt gemacht haben. Das ist ja ein Erbe aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt also, dass die Kirche bleibend in einem Beratungsprozess ist, der über dieses Modell der Bischofssynoden dann fortgesetzt worden ist. Allerdings halt in einem ganz strikten Rahmen. Franziskus hat diesen Rahmen aufgebrochen. Er befragt auch die Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, macht einen Konsultationsprozess und dann gibt es die Synode zu diesem Thema, wie zum Beispiel Ehe, Familie, Amazonien-Synode und so weiter. Und jetzt nimmt er das Thema Synode selbst zum Anlass, zu schauen, wie kann man Entscheidungsprozesse, Beratungsprozesse innerhalb der Kirche noch dynamisieren. Weil für den Franziskus ist Kirche, wie er mal selbst auch gesagt hat, das Wesen der Kirche ist synodal. Das bedeutet, sie ist kommunikativ und das möchte er aus der hierarchischen Struktur, wie es bisher war. Bischöfe sind sozusagen die Entscheidungsträger, die Beratungsträger. Natürlich werden da Experten oder Vertreterinnen, Vertreter anderer Bereiche hinzugezogen, je nachdem, welches Thema ist. Und Franziskus möchte das eigentlich als einen permanenten Prozess der Beratung jetzt machen. Das heißt also, was da jetzt neu ist, ist eigentlich die Frage, wie soll Kirche selbst überhaupt ihre Beratungsprozesse machen? Ich hoffe letztlich, dass es auch darauf hinausläuft, weil das ist das Entscheidende, wie kommt Kirche zu Entscheidungen? Denn das ist der eigentliche Punkt oder die eigentliche Krux bei diesem sogenannten Sprechen von Synode. Das klingt sehr demokratisch, sehr partizipativ, aber kirchenrechtlich hat der synodale Prozess eigentlich keine Entscheidungsfähigkeiten und Möglichkeiten. Mhm. Entscheiden tun die Bischöfe, entscheiden tut die Hierarchie, entscheiden tut der Papst und nicht der Laie, der auch vielleicht da dabei ist und sein Wort erheben kann.
Es gibt eine gute Möglichkeit, da kurz dazwischen zu fragen, weil das hat mich ja jetzt bewegt natürlich bei dem Ganzen, welche Verbindlichkeit denn das hat. Wird das irgendwie freundlich aufgenommen oder welchen Stellenwert gibt der Papst oder die Amtskirche auch diesem Prozess?
Also der Papst gibt diesem Prozess sicher einen hohen Stellenwert. Allerdings, er hat bisher es nicht gewagt und auch noch nicht unternommen, kirchenrechtliche Veränderungen vorzunehmen, die notwendig wären, um zum Beispiel wirklich ein partizipativeres Entscheidungsprozedere zu machen. Das hängt an der ganzen Idee der Kirche, an der Idee des Amtes, an der Idee des Ordo und seiner Befugnisse. Und dieses hierarchische System läuft eigentlich derzeit parallel zu diesem synodalen System oder Thema. Die große Gefahr besteht darin, wenn man das jetzt sozusagen nebeneinander stehen lässt, ruiniert man langfristig die Idee des synodalen Prozesses, weil der nie in jene Stufe hineinkommt, wo es verbindlich wird. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, da bräuchte es dann tatsächlich kirchenrechtliche Neujustierungen, die dazu führen, dass auch solche Beschlüsse wirklich in einer gewissen demokratischen Art und Weise gefasst werden.
Also wenn ich es richtig sehe oder verstehe, ist es schon auch jetzt ein Prozess oder eine Bewegung, die die Welt kirchlich abläuft?
Das ist so. Ich glaube, nicht nur aufgrund der Probleme, in der die Kirche, die westliche Kirche auch vor allem ist, sondern auch auf dem weltkirchlichen Prozess, dass es, dass eine katholische Kirche, die jedenfalls seit dem Ersten Vatikanum bis zum Zweiten Vatikanum mit einem ganz stark zentralistischen Modell versucht hat, Kirche Weltkirche zu sein. Und die ab dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also das heißt ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, entdeckt hat, wir werden eigentlich eine plurale Welt. Und damit gibt es auch plurale Formen von katholischer Kirche. Afrikanische Kirche, lateinamerikanische Kirche, asiatische Kirche. Dass man diese Profile der jeweiligen kontinentalen Kirchen neu ordnen muss. Es war natürlich so, dass die Pontifikate von Johannes Paul II. Und von Benedikt XVI. In dieser Frage eigentlich einen Stillstand ausgelöst haben. Franziskus öffnet das wieder, weil er erkennt, und das ist sozusagen meine Hoffnung, aus, dass hier ein Papst aus der Peripherie jetzt erkennt, diese Kirche kann im dritten Jahrtausend nicht mehr so weitergehen wie im zweiten Jahrtausend, wo wir eine klar eurozentrische Kirche hatten und wo wir jetzt eine Weltkirche haben, wo der Großteil der Christinnen und Christen dann auch auf der Südhemisphäre existiert. Und das wird sich früher oder später auch in der Struktur der Kirche abbilden und neu ordnen.
Ich frage dich mal auf deinen Hintergrund als Theologe, als wissenschaftlicher Theologe auch, was können denn Impulse der Fundamentaltheologie oder Dogmatik sein, was wirklich diese grundlegenden Fragen der Zukunft der Kirche betreffen? Was ist da deiner Meinung nach oder auch der Theologie nach wirklich wichtig? Worum geht es da jetzt?
Das ist ein sehr, sehr umfangreicher Punkt, weil es, ich würde fast sagen, an allen Ecken und Enden Herausforderungen gibt. Wenn ich's global sehe, dann würde ich natürlich sagen, die Herausforderung der Kirche besteht darin, dass sie glaubwürdig das Evangelium verkündet, und das bedeutet vor allem angesichts unserer grassierenden und gravierenden Unrechtsverhältnisse, dass Kirche auf der Seite der Armen steht, dass Kirche, das ist sozusagen die neue Herausforderung auch mit der Ökologiefrage, dass Kirche gefordert ist, die Menschen, die jetzt auch zu Opfern einer deregulierten Natur werden, die eigentlich von den reichen Ländern ausgelöst worden ist, dass sie an ihrer Seite steht und dass sie das Bewusstsein, wir sind Weltkirche, das heißt also Christsein hier in Österreich und Christin sein in Nigeria oder in Argentinien oder in Korea, dass das bedeutet, dass wir eine Weltperspektive lernen müssen einzunehmen. Das heißt, wir müssen uns die Nöte, die Potenziale auch dieser Menschen zu eigen machen, um selbst zu verstehen, was heute unser Kirchesein bedeutet. Das ist sozusagen ein globaler Aspekt. Aber wir haben jetzt natürlich besondere kontinentale Herausforderungen. Natürlich ist bei uns in Österreich und in Europa, im Westen, die Frage des Verhältnisses von Gesellschaft, säkularer Gesellschaft und religiöser Welt eine spannende Frage. Welche Rolle spielt Religion überhaupt noch in der Gesellschaft? Jetzt ist die Trennung von Glaube und Politik eine ganz wichtige Leistung gewesen. Aber welche Rolle spielt in einer säkularen bzw. säkularistischen Welt das Potenzial von Kirchen? Sind diese Kirchen, die jetzt von der früheren staatskirchlichen Struktur, und wir haben ja noch Teile dieser Struktur nach wie vor bei uns, ist diese Kirche fähig, sich auf eine offene Gesellschaft einzustellen, wo sie diese Absicherungen und Abstützungen seitens der öffentlichen Hand zum Beispiel zunehmend verliert? Und das sehen wir auch im Konsens. Also wenn wir noch 2-3 Generationen nach vorblicken, dann wird sich da ein fundamentaler Wandel ergeben. Und das halte ich die größte Herausforderung. Anders gesagt, wir müssen als Christinnen und Christen sowohl in der Praxis, aber auch in der Kommunikation, im Selbstverständnis erklären können, warum wir Christen sind, was das Unverzichtbare einer religiösen Existenz oder einer Spiritualität ist, was es heißt, in Freiheit leben zu können und seine Werte auch aussuchen zu können und dennoch zu wissen, es braucht diese starken Werte von Solidarität, von Empathie, von Nächstenliebe, von Verständigung und Versöhnung, von Vergebung. Das hat mit Grundfragen zu tun. Und solange die Kirche sich in ihren eigenen strukturellen Fragen verheddert und da nicht weiterkommt, wird Kirche für die Menschen von heute immer uninteressanter. Und die Menschen wenden sich ab und dieser Prozess, der ist eine riesige Herausforderung. Mhm.
An diesen grundlegenden Fragen und Themen könnte man natürlich noch lange dranbleiben, aber angesichts der Zeit würde ich jetzt sozusagen den Blick einmal vom Großen auf die Gesamtweltkirche auch einmal ein bisschen fokussieren, nämlich auf unsere Diözese. Auch bei uns ist einiges gerade in Veränderung, im Wandel, in Entwicklung, unser sogenannter diözesaner Struktur- und Ämterprozess. Welchen Geist siehst du da am Werken und Wirken?
Ich habe selbst als theologischer Berater 2-3 Jahre mitgearbeitet und habe sozusagen ein Stück weit, jedenfalls dort, wo es um die Frage der pastoralen Leitlinien gegangen ist und um die Frage der Neuaufstellung der Pfarren, mitgearbeitet und gesehen, dass wir so nicht mehr weiter tun können, strukturell zunächst einmal, und dass wir wirklich die Diözese auf eine neue Zeit ausrichten müssen. Und wir haben ja im Grunde dann sowohl von den Leitlinien her als auch dann von den Schwerpunkten her 3 Akzente definiert. Und wir sind immer wieder auf diese Akzente gekommen und von denen glaube ich, dass sie wirklich auch entscheidende Akzente sind, Schwerpunkte sind, nämlich Spiritualität, Solidarität und Qualität. Das heißt, die sind 3 Punkte, an denen die Diözese, an denen alle Ebenen der Diözese intensivst arbeiten müssen. Im Bereich der Spiritualität geht es wirklich um die Frage, wofür stehen wir als Christen? Was ist unsere Botschaft? Was ist unsere Spiritualität? Und Spiritualität ist bloß nicht nur, ich glaube an Gott, sondern was heißt das in meinem konkreten Leben? Wie schaut mein Leben aus, mein Lebensvollzug? Also Spiritualität ist nicht irgendeine Sondersektion eines von irgendwelchen frommen oder sonstigen Menschen, die ein religiöses Bedürfnis haben, sondern Spiritualität ist die Grundhaltung zu unserem Leben, zu unserer Einstellung, zur Natur, zur Wirklichkeit Gottes. Und da muss die Kirche Antwort geben können. Sie muss auskunftsfähig sein. Und das ist zum Beispiel einer der Punkte, wo ich als Theologe jetzt natürlich eigentlich schon Alarmglocken läuten höre. Ich würde nicht meinen, dass die Menschen nicht wirklich toll engagiert sind, gerade die, die noch aktiv sind in den Pfaden. Aber der Großteil zum Beispiel, glaube ich, ist nicht mehr wirklich gut befähigt, sagen zu können, was es heißt, ich glaube an einen Gott. Was es heißt, ich glaube an einen Schöpfer und nicht an die Evolution. Nur, Schöpfung und Evolution ist ja kein Widerspruch. Aber an diesem Beispiel, warum ist Jesus und nicht Buddha oder sonst wer mein Erlöser? Was heißt für uns Auferstehung der Toten? Was heißt für uns Hoffnung über den Tod hinaus? Das heißt, das müsste ich auch, jetzt sage ich es mal ganz direkt, das müsste ich meinen Kindern in jedem Lebensalter halbwegs erklären können. Ich befürchte, dass unsere Christinnen und Christen spätestens bei Kindern, wenn sie 12, 13, 14, 15 werden, das nicht mehr können. Also das ist sozusagen der Bereich der Spiritualität, der ist sehr, sehr umfassend. Und das ist ja die Funktion von Religion in der Gesellschaft, sozusagen Spiritualität in die Gesellschaft einzuspeisen. Das Zweite ist die Solidarität. Ich glaube, da hat die Kirche schon einen wichtigen Schritt über die vielen, vielen Jahrzehnte gemacht. Das heißt, die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils ist auch durch viele Ebenen viel solidarischer geworden. Und der Wert der Solidarität ist, glaube ich, weithin jetzt einmal nicht in Frage gestellt. Und er stellt sich auch immer wieder, wir haben das in der Flüchtlingsfrage gesehen. Ich glaube, das war so ein kleiner Lackmustest. Wie geht eine Kirche, wie gehen Katholikinnen und Katholiken, wie geht Pfarren mit solchen Herausforderungen um? Und da hat man gesehen, dass dieses Potenzial für die Gesellschaft wirklich ganz, ganz wirklich und auch überzeugend ist. Also dieses diakonische Engagement der Kirche, das ist absolut zentral und das muss bleiben. Und dann gibt es einen Punkt, da würde ich fast sagen, da brennen ja alle Dächer. Das ist die Frage der Qualität. Und zwar die Frage der Qualität in der Kirche ist ein ganz schwieriges. Und zwar nicht deshalb, weil wir nicht Experten hätten für dieses und jenes, sondern weil Qualität im Christsein für mich bedeutet, dass es glaubwürdig und authentisch, aber auch mit Kriterien des Überprüfbaren, der Kommunikation, der Diskussion, der Entscheidung ausgestattet sein muss. Anders gesagt, wie besetzen wir Pfarren? Wie machen wir unsere Vollzüge? Das muss viel transparenter noch werden. Das muss viel reflektierter werden. Die größere Schwierigkeit aber besteht darin, dass die Qualität eigentlich eine personale Qualität sein muss. Das heißt, es ist die Person, die mit dem Thema Qualität steht und fällt. Und wie kann ich Personen verändern, bewegen, sich weiterzubilden, einen gewissen qualitativen Anspruch auch wirklich versuchen zu erfüllen, wenn sie in ihrem Leben immer gesagt hat, ey, das funktioniert ja eh, das geht ja eh, gell, was habt's denn? Das ist kreiert die ganze Zeit. Das war interessant, bei dem Prozess war die Möglichkeit, rückzumelden an die Diözese, was ihnen wichtig ist. Der bei weitem mit Abstand eindeutigste Begriff, den sich die Menschen von der Kirche wünschen, war Qualität. Das heißt, offensichtlich gibt es da einen dramatischen Mangel an dieser Qualität des Kircheseins. Und da müssen alle dran arbeiten, dass das besser wird. Wenn diese drei Spiritualität, Solidarität, Qualität, wenn diese drei Schwerpunkte in den nächsten Jahrzehnten, das kann man nicht von heute auf morgen machen, wenn diese Prinzipien unsere Arbeit beeinflussen, dann würde ich sagen, dann sind wir auf einem guten Weg. Ob wir es schaffen, würde ich nicht von heute einfach bejahen.
Sehr spannend, danke. Beim Zuhören ist man natürlich dann auch gleich so die Frage gekommen, okay, und wer hat jetzt sozusagen das Sagen? Wer bestimmt, was Qualität ist, wo es lang geht? Wer trifft Entscheidungen? Wie werden Entscheidungen getroffen? Als Gliederung der katholischen Aktion haben wir Männer natürlich, wir von der Männerbewegung, einen besonderen Blick auf die Ehrenamtlichen oder sogenannten Laien in der Kirche. Wie ist denn das jetzt auch verortet und verankert in unserem Diözesanenprozess, dass man die Bedeutung des Engagements, der Mitarbeit, des Sich-Einbringens der Laien absichert und damit auch aufwertet?
Also wenn sich jetzt dann die Pfarren konstituieren, die neuen Pfarren, dann müssen sie sowas wie einen Pastoralplan, ein Pastoralkonzept entwickeln. Das heißt, es ist ein intensiver Kommunikationsprozess und ein Beratungsprozess, wo jede Pfarre, die ja dann sozusagen aus 10, 15 Pfarrgemeinden besteht, jede Pfarre muss sich die Frage stellen, was bedeutet für uns Spiritualität, was bedeutet für uns Solidarität, was bedeutet für uns Qualität. Und sie müssen alle Bereiche durchgehen und sagen, da müssten wir ansetzen. Da können wir aufbauen. Da können wir uns ein Beispiel nehmen. Das heißt, es geht einmal zunächst auszutauschen, eine Situationsanalyse zu machen und dann einen langfristigen, vieljährigen. Das heißt zum Beispiel, wie gehen wir in dieser Pfarre und mit den Pfarrgemeinden mit der Liturgie um? Welche liturgischen Angebote werden gesetzt? Wer hat dort was zu sagen? Wer hat Kompetenz? Wie können wir Menschen aktivieren? Wie können wir sie einladen, mit ihren Ideen, mit ihren Vorstellungen, mit ihren Engagements teilzunehmen? Das heißt, eigentlich braucht es so etwas wie einen großen Umschlagsplatz an Ideen, wo man das einmal erhebt. Und dann geht es nicht darum, man kann die Qualität einfach verordnen. In der Industrie können wir das, aber wir können das nicht einfach in der Lebenswelt machen. Denn da wird man schnell auch bei der Bibel landen. Du siehst einen Splitter im Auge deines Nächsten, aber deinen eigenen Balken siehst du nicht. Das heißt, die Änderung, die Herausforderung der Qualität besteht darin, dass wir auch sowas wie eine neue Feedback-Kultur entwickeln müssen. Da sind wir nicht gut aufgestellt. Feedbacks, Rückmeldungen werden relativ schnell als persönliche Beleidigungen empfunden, als Abqualifizierungen. Und da müssen wir lernen, dass wir feedbackfähig werden. Denn wenn ich sage, na, ich sage nichts, mir fällt das eh auf, aber ich nicht an, dann ist das etwas, was unserer Entwicklung nicht gut tut. Das heißt, wir müssen eine Kommunikationskultur entwickeln, ein Vertrauensverhältnis, wo man sich auch austauschen kann, wo man auch sagen kann, hallo, das passt nicht, da müssen wir was tun. Und wo man sich trotzdem wertschätzt, gerade weil man kritisiert. Und nicht, dass man dann abgeschosselt wird oder ausgestoßen wird. Und ich glaube, dass das auf den Pfarrebenen, also in den Pfarrgemeinden, eine riesige Herausforderung wird. Weil Pfarrgemeinden die Tendenz in den letzten 10, 20, 30 Jahren hatten, sich eher nach innen hin zu verdichten und nicht nach außen zu öffnen. Wir hören zwar immer schön wie Franziskus Sprüche hinaus aus der Sakristei, hinaus aus der Kirche, aber in Wahrheit mache ich eher auch die Erfahrung, dass die Gefahr besteht, dass die Pfarre, die Pfarrgemeinde so eine Art Familie ist, die kennt sich und diese Wohnzimmertemperatur mag sie. Wir haben eine bestimmte Kultur, die wollen wir auch nicht ändern. Und dann ist so eine Pfarrgemeinde nicht gut aufgestellt für die Zukunft.
Gibt es da aus deiner Sicht auch, ich frage natürlich immer auch auf dem Hintergrund unseres Blicks von der Männerseite, von der Männerbewegung her, auch einen spezifischen Beitrag oder spezifische Anforderungen auch an die Männerbewegung, wie wir uns da von der Männerbewegung da einbringen können, wollen, sollen, dürfen?
Also, ich stehe jetzt in der Männerbewegung ja nicht mehr mit beiden Füßen drinnen, so wie vor 20 Jahren noch, weil ich da dann an die Universität beruflich mich festgemacht habe. Aber ich denke, Das Thema Männer ist so ein Megathema, so ein wichtiges Thema, dass man da gar nicht lang herumsuchen muss, worum es geht. Was ich wahrnehme, das nehme ich bis in die Universität hinein wahr, ist, dass das Geschlecht, das derzeit eigentlich in der Entwicklung steckt, das männliche Geschlecht ist. Bis hinein in die Bildung sehe ich, dass die Frauen, auch mit 20, 25 Jahren, abgesehen davon, dass sie schönerweise auch die Mehrheit schon haben, der Theologiestudierenden, aber die Frauen sind die dynamischeren. Die Frauen sind die vitaleren, die kreativeren. Das heißt, in dieser Frauengeneration, die sozusagen aus der Müttergeneration der Emanzipationsbewegung herausgekommen ist, da sehe ich die Früchte auch eines Prozesses, dass es sich lohnt, mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen. Das ist sozusagen die eine Wahrnehmung. Die zweite Wahrnehmung, wenn ich sage, die Männer sind stecken geblieben, dann heißt es, dass ich glaube, dass unsere Männergeneration zwar nicht mehr die Patriarchen sind, die vielleicht unsere Väter und Großväter waren, aber wir sind nicht wirklich auf Augenhöhe mit den Frauen partnerschaftliche Männer geworden. Wir haben eigentlich die Welt nach wie vor so belassen, wie sie ist. Und das ist das Traurige. Und solange sich bei den Männern hier nicht wirklich etwas fundamental ändert, sehe ich da schwarz. Wenn Männer nicht wirklich das Prinzip 50-50 verinnerlichen, dann bleiben sie auf der Strecke für sich selbst und für ihre Familien. Was heißt 50-50? Das heißt für mich nicht alles kleinkrämerisch aufzuteilen, sondern es heißt, was ich für unser gemeinsames Leben investiere und was ich für meine Entwicklung meines Lebens investiere, das muss ich die Waage halten. Das heißt, wenn eine Frau Familienarbeit leistet in einer gewissen Zeit, dann braucht sie die Unterstützung des Mannes. Aber wenn diese Frau dann auch sagt, so und jetzt möchte ich wieder meinen Weg, auch meinen beruflichen Weg gehen, dann muss sie auf einen Mann zugreifen können, aufbauen können, der sie darin unterstützt und nicht bremst und eindämmt. Männer müssen lernen, von ihren Gefühlen, von ihren Empfindungen, von ihnen, so wie es ihnen geht, sprechen zu lernen. Ich bin entsetzt eigentlich. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, 80er Jahre, 90er Jahre, wo Emanzipation ein ganz wichtiger Bereich war. Ich bin eigentlich entsetzt, dass sich in der Männerwelt da so wenig geändert hat. Das nämlich auch, dass ich statistisch sagen kann, nicht nur 10% oder 5%, nein, 40% der Männer sind für ein partnerschaftliches Lebensmodell. Die Männergewalt ist ja eine Spitze des Eisbergs, die wir ja sehen. Und das ist ja natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Aber ich glaube, dass die Männer, und vor allem, man lernt ja, wir lernen ja über die Elternrollen. Das heißt, das Männerbild, das Frauenbild, was Buben und Mädchen mitkriegen, ist ganz entscheidend für ihre Prägung. Und das heißt, dass wir für zukunftsfähige Lebensformen, auch Familien, wirklich Rollenbilder brauchen, wo beide Geschlechter, Männer und Frauen, sich entfalten können. Und nicht einer sagt, nö, das ist ja deine Arbeit, das ist ja deine Rolle. Das musst du machen, so als wäre das ein Urkonsens. Und darum glaube ich, dass die Männerbewegung hier da einen ganz einen wichtigen Beitrag leisten kann. Aber sie muss natürlich die Männer erreichen. Die Männerbewegung darf nicht in dem Klientel, in dem Milieu bleiben, aus dem sie gekommen ist. Das ist eine Riesenherausforderung für die Männerbewegung natürlich, weil die Männerbewegung kommt sozusagen aus dem katholischen Milieu, aus dem traditionellen Männermilieu. Und dieses Milieu, bitte, also das ist unsere Vergänglichkeit und unsere Geschöpflichkeit, dieses Milieu stirbt aus.
Ich sehe schon, da könnte man noch ganz lange dranbleiben. Leider muss ich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit da sozusagen ein bisschen einbremsen, weil ich gern zum Schluss dich auch noch gern persönlich befragen würde, so wenn ich darf, so was dich so persönlich ganz besonders bewegt, wenn du an die Zukunft der Kirche, im Speziellen auch unserer Diözese, denkst.
Wenn ich an die Zukunft der Kirche denke, dann spüre ich zwei Seiten. Vielleicht ist sogar die unmittelbarere, schnellere eher die resignative, die pessimistische Seite, weil ich so viel Stillstand sehe und so viel Beharrung auch in einem gewissen Klerikalismus. Ich bin wirklich enttäuscht von meinen Kollegen im Priesteramt, die aufgehört haben, von jener Kirche zu träumen, die in den 80er Jahren irgendwo schon geträumt worden ist, mit der Gleichwertigkeit von Frauen und Männern, von Laien und Priestern. Die haben sich's eingerichtet und ich will nicht dafür alle sprechen. Ich bin auch in der gewissen Hinsicht ernüchtert und enttäuscht, was Pfarrgemeinden an Dynamik noch hinkriegen. Das ist ein gewisser Sterbeprozess und der schmerzt und der ist einfach auch wirklich anzuerkennen. Und vielleicht ist da drinnen auch die große Hoffnung. Es hat sich trotz allem unglaublich viel geändert. Es hat sich eine Kirche längst auch entwickelt, die im Wachsen ist, in ein neues Jahrtausend hinein, wo nicht mehr die Frage des Standes entscheidend ist, sondern die Frage der persönlichen Überzeugung, des Charismas, was tue ich, und nicht die Rollen, die ich in der Gesellschaft oder sonst irgendwas habe. Das heißt, und weltkirchlich generell, ich glaube, dass da eine neue Geburt bevorsteht, eine neue Geburt für ein drittes Jahrtausend, von dem wir gerade jetzt, wo wir dieses Interview machen, hoffen, dass wir auch Strukturen finden, wie wir dauerhaft Frieden, eine gerechtere Welt und auch eine bewahrte Schöpfung erhalten können. Ich glaube, dass das 21. Jahrhundert mega Herausforderung wird, weil wir im 20. Jahrhundert Sachen hinterlassen haben, die für die künftigen Generationen wirklich eine Herausforderung werden. Aber ich bin guten Mutes, dass Menschen angesichts der, das ist vielleicht überhaupt das Wesen des Menschen, wenn es dramatisch wird, dann zeigt sich auch, was für Energien Menschen entfalten können und freisetzen können. Und ich hoffe darauf, dass dieser Geist, letztendlich der Geist Gottes, in der Kirche bleibt und sie nicht verlässt. Und dass Kirche ja in einer neuen Form hier im Westen weitergeht und ihren Beitrag leistet für diese Vision, die Jesus von Nazareth uns in der Welt hinterlassen hat, für unser Menschsein. Dass sozusagen das Gottesreich nichts anderes ist, als das menschliche, gute menschliche Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit. Und das ist immer ein riesiges Ideal, wo man nie genug tun kann.
Somit ist eigentlich auch meine allerletzte Frage schon irgendwie beantwortet, weil ich die jetzt ganz zum Schluss noch fragen wollte, so was für dich ganz persönlich, welche Kraft du aus dem Glauben schöpfst, aber in Wirklichkeit hast du schon beantwortet. Möchtest du noch eine kurze?
Ja, ich würde schon sagen, die Kraft, die ich aus dem Glauben schöpfe, ist natürlich schon meine persönliche Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Jesus Christus, mein Leben, das berufsmäßig als Theologe natürlich immer in dieser Dimension sich bewegt. Aber es gibt Bereiche, so wie eine Quelle auch gefasst werden muss, wenn sie nicht schließen will oder sonst was. Und das würde ich sagen, so mein persönliches tägliches Meditieren, in die Stille gehen, eine Stunde Stille, um aus diesem Getriebe und des Alltags auch immer wieder zurückzukommen, sich zu fokussieren. Und ich mag die Zen-Meditation, weil sie ganz, ganz fundamental und basal nur auf das Gegenwärtigsein schaut. Für mich ist natürlich auch die Beziehung, die Freundschaftsbeziehung, meine Ehe, ein ganz wichtiger Lebensbereich, von dem ich bisher dankenswerterweise immer wieder wahnsinnig viel Kraft erfahren habe. Und dann macht mir seit ein paar Jahren mein Hobby, die Astronomie, natürlich wahnsinnig Spaß, draußen im Nachthimmel in diesen Kosmos hineinzublicken, in diese unendlichen Weiten mit dem Fernrohr dieses und jenes Objekt zu entdecken, zu beobachten, zu fotografieren. Das sind dann schöne Augenblicke auch, wo man sozusagen wirklich auch ein kosmisches Gefühl bekommt, in dieser kleinen Welt, wo wir leben, das Gesicht zu öffnen auf diese unendliche Größe des Weltalls und nicht zu wissen, gibt es da draußen Leben? Wie lange existiert das alles schon? Wo geht das hin? Also uns nochmal in diesem kosmischen Bereich zu verorten, das hat für mich eine ganz wichtige spirituelle Kraft auch.
Das ist ja dann auch so etwas wie ein Rendezvous mit dem Unverfügbaren und Unermesslichen. Lieber Franz, vielen Dank für das Einbringen deiner Expertise zum heutigen Thema und besonders auch für deine persönlichen Eindrücke und Einblicke und in deine persönliche Spiritualität. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Interview mit Universitätsprofessor Dr. Franz Gruber, Leiter des Instituts für Fundamentaltheologie und Dogmatik an der Katholischen Privatuniversität Linz. Wir freuen uns auch sehr über Rückmeldungen zu unseren Podcast-Folgen, gerne auch telefonisch oder per Mail an die Mailadresse der KMB. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge unserer Reihe Was man bewegt. Auf Wiederhören, Ihr Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der Katholischen Männerbewegung Linz.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.